Ich weiß nicht, wie es bei der Lesung Ihnen, euch ging. Bei mir ist es immer sehr unterschiedlich. Manchmal bin ich ganz woanders mit meinen Gedanken und ich kriege das gar nicht so mit. Und manchmal ist es so, dass dann auch ganz schnell Bilder kommen. Und eben die Verklärungsgeschichte, gibt es jemanden, der schon mal auf dem Berg Tabor war, der den Berg kennt da? Ich hätte jetzt vermutet, nein, hätte ich jetzt gedacht, dass. Also schon ein sehr besonderer Ort, auch ohne die besondere Erfahrung schon, ja, ich weiß nicht, wer das kennt, so mit dem Reflex, hier würde ich gerne eine Hütte bauen. Das konservieren und umso wie viel mehr auch diese besondere Begegnung in der Verklärung Jesu und lasst uns Hütten bauen. Ich weiß nicht, wo dein Ort, ihr Ort da ist, wo man sagt, das hätte ich gern konserviert, da hätte ich gern eine Hütte. Und deutlich wird da doch, das ist nicht an den Ort gebunden und das lässt sich auch so nicht ganz konservieren. Jesus begegnet immer wieder und ich wünsche uns das, dass wir es immer wieder erleben, immer wieder neu und auch immer wieder anders. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest im Reden und im Hören. Amen. Ich weiß nicht, wer weiß, was die Abkürzung OFW bedeutet. Wer damit zu tun hat. OFW, jemandem ein Begriff. Hier ist man nicht so viel damit konfrontiert. In den Städten kennt man das mehr. Ich vermute mal, weiß nicht, ob es in Laum jemanden gibt, auf den OFW zutrifft. OFW ohne festen Wohnsitz. Ja, das ist eine Bezeichnung, die man viele Menschen in ihren Unterlagen haben. Und wir haben auch in Deutschland eine steigende Zahl von Menschen, trotz vieler Angebote und Unterkünfte in den Städten, ist es so, dass Menschen obdachlos sind, in anderen Teilen der Welt noch in viel größerem Maße. Und es gibt in den Städten auch Jugendliche ohne festen Wohnsitz, obdachlos, die auf der Straße leben. Mal in Frankfurt, und das ist schon ein Jahr her, das ich gehört habe, da geht man von über 500 aus. Na, und wenn man sich dann vorstellt, wie ist das dann in den anderen Großstädten, in Ballungsgebieten? Na, wie sieht das aus? Ich weiß gar nicht, wann es vielleicht zuletzt in Lauben Erfahrung gegeben hat, dass Menschen obdachlos waren. Das wird wahrscheinlich schon etliche Jahrzehnte auch her gewesen sein. 1989, da ich verlobt in Düsseldorf als CVM-Sekretär und der CVM hat da sein CVM-Haus direkt am Hauptbahnhof und da ist man mit Obdachlosigkeit konfrontiert und mit Erwachsenen. Wir hatten vom CVM eine große Weihnachtsfeier mit 800 Männern, wovon etliche obdachlos auch waren, die da kamen. Und es gab auch in der Jugendarbeit, gab es auch punktuell, da gab es eine offene Jugendarbeit, auch mal den einen oder anderen, der nicht mehr in der Familie wohnte, sondern in Notunterkünften unterkam und dann auch mal im CVM in die offenen Angebote kam. Und zu einem hatte sich so ein Stück eine Beziehung entwickelt, die aber nicht so die mich dann aber zu einer Überraschung führte. Eines Abends, ich wohnte damals alleine noch, war Verlobungszeit, in einem Altbau, dritte Etage, abends um 11 klingelt es. Und dann war da ein Jugendlicher an der Tür und fragte, kann ich hier bei dir übernachten? Und ich habe da nicht so sehr, sehr viel drüber nachgedacht, habe ihm dann das Sofa bereitet und habe da überhaupt nicht großartig reflektiert. Und der habe ihn da aufgenommen. Das Ergebnis war, dass er dann auch öfter kam und irgendwann haben wir geheiratet. Dann war Ute mit da und dann kam er noch einmal und dann kam er nicht mehr. Dann haben wir uns noch gesehen in der Jugendarbeit und dann habe ich ihn irgendwann aus den Augen verloren. Ich habe da im Rückblick gedacht, heute würde ich da viel mehr drüber nachdenken. Damals habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Heute würde ich vielleicht überlegen, müsste ich dann mein Schlafzimmer abschließen? Oder ne, das, da eine Unsicherheit, die hatte ich damals nicht. Da war auch in manchem, und das vermute ich mal, werden manche hier auch kennen, dass man in manchen Dingen lockerer wird und dann wird man gesetzter und bürgerlicher und dann ist mehr ein stärkeres Fragen, was mache ich vielleicht, was könnte passieren. Also da ist nichts Negatives passiert. Paulus, der war nach seinem Bekehrungserlebnis, so kann das dann manchmal gehen, über die Wohnsitzverhältnisse vorher berichtet uns die Bibel nichts, aber der war ebenfalls UFW. Ne? Der war unterwegs, der war darauf angewiesen, dass er unterkam bei Gemeindegliedern. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, das endete eigentlich erst, als es dann in die Gefangenschaft ging. Auf den Missionsreisen kam er da unter. Und ich kenne das, auch das ist was ich aus meinem Beruf kenne. Da geht es dann auch darum, um Kosten zu sparen. Und ich bin öfter mal privat dann bei Leuten untergebracht. Und das ist auch ein Stück eine spannende Sache, weil man kommt selber mit seiner Unsicherheit, da sind Menschen mit ihren Unsicherheiten. Es hat immer etwas mit Einschränkungen zu tun für beide Seiten, aber nicht so selten sind das ganz wertvolle Begegnungen. Und es ist etwas, was Beziehung schafft. Ich habe manchmal gedacht, wertvoller als die Veranstaltung, auf der ich war, war eigentlich diese Begegnung in diesem Besuch mit, wie gesagt, mit manchem aneinander herantasten, mit manchen Unsicherheiten und dann doch auch ein Stück dichter in Kontakt ins Gespräch kommen. Es ist immer wieder anders. Ich weiß nicht, wie das bei Paulus war, ne? Aber ich vermute mal, dass das auch etwas Wesentliches war, dass die Menschen ihn auch ganz nah erlebt haben, ne? Dass die Menschen ihn auch erlebt haben am Montagmorgen beim Aufstehen und in vielen Facetten. Wenn wir in den Briefen im Neuen Testament nachlesen, dann wird deutlich, wer so ein bisschen genauer liest, dann mal, da wird deutlich, Paulus war in den Gemeinden unterschiedlich beliebt. Da gab es, der hatte zum Beispiel zu Philippi, der Philipperbrief ist ein recht kurzer und da wird deutlich, da ist eine ganz herzliche Beziehung. Also die Philipper, die lieben ihren Paulus. Und das ist in den Korintherbriefen dann schon eine ganz andere Sache, denn in Korinth ist er umstritten. Das, was ich da interessant finde, ist, dass der Philipperbrief ein kurzer ist und die Korintherbriefe, das ist schon, da ist schon ganz viel an Dialog da, wo Paulus auch umstritten ist. In Philippi ließ er sich finanziell unterstützen, bei den Korinthern, von denen hat er kein Geld genommen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Wahrscheinlich auch, weil er da eben hat das mit diesem Umstrittensein zu tun. In Korinth ist auch, da fällt auf, nicht erstmal schon in der Stadt, da gibt es verschiedene Gruppen, Grüppchen, die sich auch nicht ganz grün waren untereinander. Da gab es die auch verschiedenen Lehren folgten, die verschiedene philosophischen Lehren folgten und ähnlich ging das dann auch, wo es um die neue Lehre von dem Christus ging. Da gab es dann auch andere Lehrer, die kamen und diese Frage, wer hat die wahre Lehre? Wen können wir gut hören? Das, glaube ich, gibt es ja bis in unsere Tage auch, dass wir da unterschiedlich geprägt sind und für den einen offener sind als für den anderen. Nicht immer hat es mit den Inhalten zu tun. Da spielen viele Ebenen mit rein. Und da gab es die, die Paulus auch kräftig kritisiert hatten. Deswegen gibt es auch so Verteidigungsabschnitte des Paulus, wo Paulus deutlich seine Motivation deutlich macht. Und dann gab es allerdings auch in Korinth welche, ja, die, denen Paulus ganz wichtig war und für die Paulus vielleicht sogar der Größte war, die ihn überhöht haben. Der Predigttext, und das ist letzter Sonntag nach Epiphanias, da geht es um das Licht, ist ein Text aus dem 2. Korintherbrief, denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Das werde Licht. Aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt, und hier wird sprachlich ein bisschen kompliziert, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen, in irdenen Gefäßen, heißt es in den meisten Übersetzungen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten, schreibt Paulus, werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Immer, wie gesagt, bemerkenswert, und vorher das Licht, was aufleuchtet in unseren Herzen. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu Willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Glaube ich, vom Text schon schwieriger zu folgen als dem Lesungstext vorhin. Und wenn man den auf den ein bisschen mehr Zeit hat für den Text, dann wird deutlich, Paulus spricht hier gleichzeitig von sich und auch sehr allgemein vom Leben eines Christenmenschen. Er verdeutlicht seine Berufungserfahrung. Da, wo er, der die Christen verfolgt hat, wo Gott ihn ergriffen hat, das sogenannte Damaskus-Erlebnis, wo nicht mehr sehen konnte und wo ihn trotzdem das Licht, da wo ihn und das Licht Gottes ergriffen hat. Und da, wo das Licht Gottes auch in die eigene Finsternis hineingekommen ist. Das ist auch etwas, was zu diesem Damaskus-Erlebnis gehört. Gott kommt mit seinem Licht und die Finsternis wird offenbar, die Finsternis wird ausgeleuchtet. Diese Formulierung in diesem ersten zentralen Vers hier, dass das Licht in unseren Herzen aufleuchtet. In der Bibel, da wird, und wir haben es mehr umgangssprachlich mit dem Herzen in der Bibel, da wird oft vom Herzen gesprochen. Das Herz, das bildet in der Welt der Bibel so die Mitte des Menschen. Da kommt alles zusammen, das ist der ganze Mensch. Denken, fühlen, wollen. Das Herz ist auch Sitz der Vernunft. Wir ordnen das ja im Allgemeinen an anderer Stelle ein. Manchmal funktioniert es dann sogar. Aber für die Menschen zu biblischen Zeiten war das Herz das entscheidende Organ des Menschen. Nicht als Muskel, der funktionieren muss, damit wir gesund leben, sondern in einem anderen Sinn. Vom Herzen her geht der Mensch Beziehung ein, kann der Mensch hinhören, wahrnehmen, verstehen, so sagt die Bibel. Vom Herzen her lässt sich die Welt begreifen. Auch die Beziehung zu Gott geht über das Herz, beschreibt uns die Bibel. In den Psalmen wird immer wieder davon gesprochen, dass das Herz sich auf Gott ausrichtet. Das Herz hofft auf Gott und freut sich an seiner Hilfe, sind da die Formulierungen. Das Herz hält Gott seine Zusagen vor und erinnert ihn an seine Versprechen. Das Herz, wie gesagt, das meint den Menschen brutto, den ganzen Menschen. Und Gott formt, er bildet das Herz des Menschen, so erzählen es die Psalmen. Er erkennt es und an anderer Stelle heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen. Er schafft ein neues, ein reines Herz. Gott erkennt mein Herz in allen Situationen, das heißt in allen Dimensionen, die mich ausmachen. Den ganzen Menschen, mein Wissen, mein Wollen, all meine Sorge und Liebe, meine Fragen und Konflikte sieht Gott an. Er erkennt mein Herz, er sieht, wenn es eng wird, wenn es hart wird und er sieht, wenn es weit wird und sich öffnet voller Freude. Gott ist ein Gott, der mich kennt und mich weiß. Diese Verbindung zu Gott, die will bestärken, zum Guten, Mut machen und auch, dass die Angst zurücktreten kann, die uns erfasst, die uns manchmal überfallen kann. So formt Gott, so bildet er Herzen und auch da wieder ein biblisches Zitat und will sie beständig und fest machen. Im Epheserbrief heißt es, da hat das Herz, Mediziner werden jetzt widersprechen, da hat das Herz, und er gebe erleuchtete Augen des Herzens, also das Herz, was, wir kennen es aus einem Lied, was Ohren hat und im Epheserbrief, da hat es Augen, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also das ist, macht nochmal deutlich, wie wahrnehmen, wie hinhören. In Vers 6 erinnert Paulus an Gott als den Schöpfer des Lichts. Und dann kommt so dieser Halbsatz, der Schöpfer des Lichts. Und deswegen war es mir eben wichtig, mit dem Herzen nochmal das auch zu beschreiben. Der Schöpfer des Lichts, der auch in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Und da, wie gesagt, da verwendet Paulus zwar die erste Person Plural, aber wahrscheinlich ging es ihm auch darum, seine eigene Geschichte deutlich zu machen. Gott hat in mir gewirkt, nicht ich, nicht meine Lehre, sondern die Lehre von unserem guten Gott. Und der Satz ist noch nicht fertig, damit es in unseren Herzen aufleuchtet, das hat ein konkretes Ziel, damit aufstrahlt die Erkenntnis, jetzt wird es sprachlich ein bisschen kompliziert wieder, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Wir haben im Wochenspruch gehört, dass Gott sich verherrlicht in meinem Leben und auch durch mein Leben. Genau das hat Paulus in seiner Berufung und auch durch seine Berufung in Damaskus erlebt. Und das andere ist, was Paulus aber auch erlebt hat, ist, dass dieses Bekehrungserlebnis, diese große Erleuchtung und seine Berufung nicht dazu geführt hat, dass er ein strahlendes Leben, unangefochtenes Leben geführt hätte. Im Gegenteil, und das wird in den nächsten Versen deutlich, wenn er dann sagt, in die Enge getrieben. Ich weiß weder ein noch aus. Ich sich gehetzt fühlen, niedergestreckt. Und auch an anderen Stellen, in diesem zweiten Brief an die Korinther, wird das sehr konkret und persönlich auch ausgeführt. Die innere Erleuchtung, das innere Berührtsein durch das Licht Gottes, das scheint sich nicht im äußeren Leben des Paulus abzubilden. Weswegen er wahrscheinlich auch in Korinth in Frage gestellt wird. Paulus ist keiner, der bei dem alles rund läuft. Wenn es wirklich die Kraft Gottes wäre, dann müsste es doch ganz anders aussehen in deinem Leben. Und Paulus selbst setzt dem entgegen, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Und wer derart offensichtlich immer wieder bedrängt, körperlich und seelisch an seine Grenzen geführt wird und trotzdem so kraftvoll verkünden kann wie Paulus, dessen Kraft kann nicht aus der eigenen Person und Stärke herauskommen, sondern nur von Gott selbst, so Paulus. Den Schatz dieses Erleuchtetseins trägt Paulus in, ist dann hier die Formulierung, in irdenden, in zerbrechlichen Gefäßen. So die tönernden Ess- und Trinkgefäße in der biblischen Zeit, dafür die gab es manche Kriterien, die kann man so beschreiben, die waren zerbrechlich und die waren ohne einen sicheren Verschluss. Das heißt auch, sie waren offen und standen sozusagen immer bereit aufzunehmen und auch wieder auszuschenken, zu teilen, weiterzugeben. Das Licht, mit dem Gott uns erleuchtet, ist ein Licht, was nicht dazu führt, dass alles rund läuft, dass alles perfekt ist, sondern das Licht kommt in unsere Herzen, kommt in unsere Zerbrechlichkeit, in unsere Begrenztheit, in unsere Unsicherheit, in unsere Ängstlichkeit. Und das beschreibt Paulus auch als das, was ihr auch an mir gesehen habt, wenn ich, und jetzt sage ich das mal sehr frei, wenn ich in euren Häusern übernachtet habe, wenn es persönlich wird, wenn du und ich über persönliche Unsicherheiten und Verletzlichkeiten in Kontakt kommen. Ich bin nicht der Starke, ich bin der Bedürftige, der auf das Licht Angewiesene, der Zerbrechliche, der Verletzliche. Und so hat Gott offenbar das menschliche Leben auf Erden gemeint. Dazu hat er uns bestimmt. Dass wir Menschen auch das Licht in unsere Verletzlichkeit hinein empfangen und dass wir es weitergeben können, dass wir es schenken können, dass wir Leben teilen können. Wir müssen nicht die Perfekten präsentieren. Der bin ich sowieso nicht. Das Licht Gottes, das wünsche ich uns in all den Begegnungen, in denen wir sind. Das Licht Gottes möge unsere Herzen erleuchten und Jesus Christus sich verherrlichen in uns und durch uns. Immer wieder neu und immer wieder ganz anders. Amen.